Vor einiger Zeit habe ich von einer Familie gehört, die Urlaub im Oman macht. Weiß nicht, ob euch das Land, das Scheichtum Oman ein Begriff ist. Mir war es kein Begriff. Den Uwe gebeten und der hat mir auf dem Smartphone gezeigt, wo Oman liegt. Das ist ein Scheichtum im Persischen Golf, in der Nähe von Saudi-Arabien. Und dann wusste ich ungefähr, wo der Oman liegt. Oman, ein Land, das sehr selten in den Medien erscheint. Ein muslimisches Land mit einer gewissen Toleranz, seltsamerweise besonders Christen gegenüber. Und interessanterweise gibt es im Oman sogar christliche Kirchen. Zum Erstaunen dieser Touristen trafen sie dort einen italienischen Gastarbeiter, der öffentlich ein Kreuz um den Hals trug. Verwundert fragten die Touristen ihn: Ist das denn nicht gefährlich in einem muslimischen Land? Nein, sagt er, gar nicht. Skeptisch sind die Menschen hier interessanterweise nur denen gegenüber, die keinen Glauben haben. Ein mutiger Gastarbeiter, der sich öffentlich zu seinem christlichen Glauben in einem muslimischen Land bekennt. Auch der für heute vorgegebene Predigttext geht um das Kreuz, auch in dem Predigttext geht es um das Kreuz und geht es um unser Bekenntnis zu Jesus und auch um das Risiko und die Folgen, die mit dem Bekenntnis zu Jesus verbunden sein können. Der vorgeschriebene Predigttext für heute steht in Apostelgeschichte 3, die ersten 21 Verse. Und weil so viele sind, werden Susanne und ich euch das gemeinsam lesen. Apostelgeschichte 3, 1 bis 21. Bitteschön. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes wie gewohnt zum Tempel. Jetzt bist du dran, das Gelbe.
Das ist nicht gelb.
Nein.
Doch, aber ich lese es trotzdem gerne. Macht nichts. Sie wollten dort am gemeinsamen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Gelähmten und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Der Mann war seit seiner Geburt krank und bettelte dort wie an jedem Tag.
Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollte, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten ihren Blick auf ihn und Petrus sagte: Schau uns an.
Erwartungsvoll sah der Mann auf. Würde er etwas von ihnen bekommen?
Doch Petrus sagte: Geld habe ich nicht, aber was ich habe, das will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf.
Im selben Augenblick konnte der Gelähmte Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher und sprang in die Luft und lobte Gott.
So sahen ihn auch die anderen Tempelbesucher. Sie erkannten, dass das der Bettler war, der immer an dem schönen Tor des Tempels gesessen hatte. Fassungslos schauten sie den Gelähmten an. Wieso konnte er jetzt laufen? Alle drängten sich aufgeregt in die Halle Salomons. Dort umringten sie Petrus und Johannes und den Gelähmten, der nicht von der Seite der Apostel wich.
Als Paulus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen: Ihr Männer aus Israel, warum wundert ihr euch? Und weshalb staunt ihr oder starrt ihr uns an? Glaubt ihr denn, wir hätten diesen Gelähmten aus eigener Kraft geheilt, weil wir so fromm sind?
Nein, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der uns mit dieser Wundertat Ehre und Preis diesen Jesus, den habt ihr verraten und verleugnet, obwohl Pilatus entschlossen war, ihn freizulassen.
Für den, der ganz zu Gott gehört und ohne jede Schuld war, habt ihr das Todesurteil verlangt. Aber den Mörder habt ihr begnadigt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt, das können wir bezeugen.
Das Vertrauen auf Jesus hat diesen Mann hier geheilt. Ihr alle kennt ihn und wisst, dass er gelähmt war.
Doch nun ist er gesund geworden, weil er an Jesus geglaubt hat. Ich weiß, liebe Brüder, euch war nicht klar, was ihr damals getan habt. Und auch eure führenden Männer wussten es nicht. Doch so hat Gott erfüllt, was er durch alle Propheten angekündigt hat. Der versprochene Retter musste leiden.
Jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu, damit er euch die Sünden vergibt. Dann wird auch die Zeit kommen, in der sich Gott euch freundlich zuwendet. Er wird euch Jesus senden, den Retter, den er auch für euch bestimmt hat.
Jetzt herrscht Jesus unsichtbar im Himmel. Aber die Zeit wird kommen, in der alles neu wird. Davon hat Gott schon immer durch seine Propheten gesprochen. Bereits Mose hat gesagt: Einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, zu euch senden. Einen Mann aus eurem Volk. Ihr sollt alles befolgen, was er euch sagt.
Dankeschön, Susanne. Soweit Apostelgeschichte 3. Ein erster Gedanke heute Morgen: das Wagnis. Ganz schön mutig, diese beiden. Petrus und Johannes wollten, wie so oft, am Gebet im Tempel teilhaben. An jedem Tag saß ein Kranker vor einer der Türen des Tempels und bat um Geld zur Unterstützung für seinen Lebensunterhalt. Wir wissen nicht, ob Petrus und Johannes den Bettler in irgendeiner Weise an den vielen Tagen bisher wahrgenommen hatten. Oder ob sie jedes Mal wie die meisten anderen der Tempelbesucher nur stumm an ihm vorbeigegangen sind. Doch diesmal war alles anders. Ich möchte euch heute Morgen ein wenig mit in meine Gedanken und Fragen über diese Verse hineinnehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass Petrus seinen Freund Johannes noch mal kurz angeschaut hat, kurz Blickkontakt gesucht hat. Bei solch gewagten Unternehmungen ist es immer gut, wenn man nicht allein ist. Und sich zu vergewissern, der andere, der neben mir steht, der geht diesen riskanten Schritt jetzt mit. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir zumindest geht es so, dass ich bei schwierigen Gesprächen oder irgendwelchen Situationen gern einen anderen bei mir habe. Und dann geht's los. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus nicht locker auf den Kranken zugegangen ist, so nach dem Motto: So, jetzt wollen wir mal kurz ein Wunder vollbringen und dann gehen wir beten. Auch damals war es nichts Alltägliches, öffentlich für einen Menschen zu beten. Noch einmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich gefragt, was wäre wohl gewesen, wenn Gott den Kranken nicht geheilt hätte? Im Namen Jesu, hatte Petrus gesagt. Darf ich mal fragen, wer hat den Mut? Was wäre wohl gewesen, wenn Gott den Kranken nicht geheilt hätte, hier vor dem Tempel? Wer hat Mut, mal zu sagen, was hätte sein können? Wer traut sich? Definitiv. Unglaubwürdig gemacht. Weiter? Genauso verlacht und verspottet. Als ich mich hier vorbereitet habe, habe ich gedacht, das heißt in letzter Konsequenz, dass der Kranke im Namen Jesu nicht gesund geworden wäre. Das ist ein echtes Wagnis. Die Geschichte geschah schließlich nicht irgendwo in einem verborgenen Winkel, sondern auf dem Tempelvorplatz, wo täglich Tausende von Betern vorbeigingen. Nicht nur Petrus und Johannes hätten sich bis auf die Knochen blamiert, auch ihr Herr Jesus Christus wäre zum Gespött der Menschen geworden. Ganz schön mutig, diese beiden. Viel mutiger als der Italiener mit seinem Kreuz um den Hals. Weiter habe ich mir gedacht, wenn Petrus und Johannes mich gefragt hätten, was sie denn jetzt tun sollen, dann hätte ich ihnen geraten, nehmt den Kranken und tragt ihn irgendwo abseits in ein stilles Plätzchen, abseits vom Trubel. Und da wäre die Möglichkeit für ihn zu beten. Und dann wartet einfach mal ab, ob Gott wirklich ein Wunder vollbringen will oder ob das einfach nur so ein Impuls, irgendwo was aus dem Kopf oder aus dem Herzen gewesen sind. Abwarten, ob das wirklich was gebracht hat. Aber es ist gut, dass weder Petrus noch Johannes mich gefragt haben. Sie setzen alles auf eine Karte. Warum? Weil sie wussten, dass sie im Auftrag Jesu handelten. Weil sie wussten, was jetzt von Gott her dran war. Kleines Beispiel von mir. Vor vielen Jahren hatte mir Gott klargemacht, dass mein Weg in ein theologisches Seminar gehen sollte. Aber Berufschrist wollte ich nie werden. Aber Gott ließ nicht locker. Nach 2 Jahren hatte er mich dann so weit, dass ich Ja zu diesem Weg sagen konnte. Ich kündigte meinen Job, sehr zum Unverständnis meiner Umgebung von Familie und Beruf. Warum konnte ich auch damals alles auf eine Karte setzen? Denn ich hatte noch keine Zusage von dem Seminar, dass ich angenommen würde. Damals war das anders noch wie heute. Heute wird fast jeder genommen, Klammer zu. Aber ich hatte die Gewissheit, dass Gott diesen Weg von mir wollte. Und deshalb konnte ich auch damals alles auf eine Karte setzen und kündigen, bevor ich irgendetwas anderes in der Hand hatte. Noch einmal, wir wissen nicht, ob die beiden Jünger den Gelähmten schon vorher kannten, an der Tempeltür wahrgenommen hatten. Egal wie, jetzt aber wurde ihnen von Gott her klar, dass der richtige Zeitpunkt gekommen war. Und nicht anders wird es auch immer wieder in unserem Leben sein. Wir erbitten manches von Gott, aber der richtige Zeitpunkt, wann Gott unsere Gebete erhört, liegt allein in seiner Hand. Es ist ein Geschenk, dass wir uns darauf verlassen dürfen, dass Gott uns klar macht, was, wann von ihm her dran ist. Und wenn wir darauf eingehen, wenn wir das tun, was er uns klar macht, auch wenn es bei mir 2 Jahre gedauert hat, bis ich endlich ein Ja dazu finden konnte. Und damit sind wir beim nächsten Gedanken, Foto oder Gebet. Foto oder Gebet. Weiß nicht, was Sie machen, wenn Sie im Restaurant oder in der Betriebskantine vor dem Mittagessen sitzen. Ein Tischgebet in der Öffentlichkeit, vor den Augen aller Kollegen, vor dem Essen. Es hat mal jemand gesagt, früher hat man vor dem Essen gebetet. Heute holt man das Smartphone raus und macht von dem Essen ein Bild. Bekenntnis zu Jesus. Oder bei einem Unfall. Manche kommen vorbei zu Fuß oder mit dem Auto. Sie bleiben stehen und versuchen zu helfen. Vielleicht, weil sie Christen sind und einfach nicht achtlos an einem hilflosen Menschen vorübergehen wollen. Ich erinnere an den barmherzigen Samariter. Und dann gibt es auch andere, die mit dem Smartphone, zum Teil sogar aus dem Auto, ein Video machen von dem, was sie jetzt gerade sehen. Foto oder Gebet, konkrete Hilfe, öffentliches Bekenntnis zu Gott. Zum Beispiel ein Gebet für einen kranken Menschen, für einen alten Menschen im Krankenhaus oder im Altenheim. Gebt zu, dass mir das nicht immer leicht fällt. Aber wenn ein anderer, wie zum Beispiel der Johannes, dabei ist, fällt mir das definitiv leichter. Ich erinnere mich, dass ich vor wenigen Jahren oft eine 90-jährige Dame, die inzwischen verstorben ist, im Altenheim besucht habe. Und sie erwartete immer, dass ich mit ihr betete. Während des ganzen Besuches lief immer im Hintergrund das Radio ihrer Mitbewohnerin im Zimmer des Altenheims. Und wenn ich dann um Gebet gebeten wurde, drehte sie das Radio richtig laut. Und immer war es der Deutschlandfunk. Und dann musste ich lauter reden und lauter beten, denn so gut hören konnte die alte Dame auch nicht mehr. Eine andere Begebenheit: Besuch bei einer schwerkranken Frau in der HSK im Krankenhaus. Ein anderer Pastor war schon da, als ich kam. Die Frau lag apathisch in ihrem Bett, eine gläubige Frau. Wir saßen eine Weile still bei ihr und dann stimmte der Pastor, der einen sonoren Bass hatte, laut ein christliches Lied an und ich stimmte einfach mit ein. Als ich das geschrieben habe, habe ich gedacht, das hat sich gar nicht schlecht angehört. Aber da stand ihre Bettnachbarin im Krankenhaus auf und sagte, wenn Sie fertig sind mit dem Singen, komme ich wieder raus, so lang bin ich draußen. Bekenntnis, Lieder zu unserem Gott. In unserem heutigen Predigttext spricht Petrus den Kranken an und der erwartet logischerweise jetzt eine richtig hohe Spende. Wenn man von jemandem mal persönlich angesprochen wird, dann muss auch was Besonderes folgen, nicht nur so ein paar kleine Münzen, sondern ein richtig hoher Schein. Silber und Gold, sagte Petrus, haben wir nicht, aber ein Wunder im Namen Jesu, die Heilung. Und dann reicht Petrus ihm die Hand und zieht ihn auf die Füße. Ich kann mir vorstellen, dass das für den Gelähmten erstmal befremdlich war. Wer fasst schon einen Bettler bei der Hand? Am vergangenen Freitag habe ich einen abgerissenen Mann voll schmutzig mit zerrissenen Klamotten vor dem Luisenforum liegen sehen. Ich habe mich nicht getraut, ihn anzufassen und auch nicht getraut, ihm aufzuhelfen. So ähnlich ist es vielleicht Petrus und auch dem kranken Bettler auch gegangen. Aber der Kranke zieht seine Hand nicht weg, als Petrus ihm seine Rechte hinstreckt. Wie die Heilung konkret geschehen ist, wissen wir nicht. Wir hören nur, Susanne hat es uns eben gelesen, dass seine Gelenke und Muskeln ihn auf einmal wieder trugen. Er konnte stehen und gehen und er ließ es nicht langsam angehen. Nein, voller Begeisterung springt er im Tempel herum. Und auch hier habe ich mich gefragt, was haben wohl die frommen jüdischen Beter im Tempel jetzt gedacht? Muss das wirklich sein? Muss man so laut durch die Gegend rennen, wenn man Gottes Liebe und Gottes Hilfe erwartet hat, muss man das doch nicht immer an die große Glocke hängen und andere daran teilnehmen lassen, oder? Aber der Kranke sieht das anders. Wessen Herz voller Freude voll ist, weil Gott ihn in irgendeiner Weise beschenkt hat, der kann es nicht für sich behalten, der kann nicht still und ruhig weiterleben. Der muss von der Freude, die er erfahren hat, mit allen reden. Alle sollen es erfahren. Denn wie sollen andere es wissen, wie Gott mich beschenkt hat, wenn wir es ihnen nicht erzählen? Ich freue mich, dass wir jeden Sonntag nach der Predigt Gelegenheit haben, das, was wir mit Gott an Schönem erlebt haben, aber auch an Schweren, dass wir das teilen dürfen, mit freuen und mit leiden dürfen. Und noch kurz zum letzten und dritten Gedanken. Gott braucht keine Helden. Bekenntnis zu Gott. Gott braucht keine Helden. Ich weiß nicht, ob Sie es noch im Ohr haben, was Susanne eben gelesen hat. Die Menschen im Tempel umringten Petrus und Johannes und den Kranken. Und dann sagt Petrus, warum staunt ihr uns so an? Das ist nicht von uns gekommen. bin überzeugt, dass weder Petrus noch Johannes eine fertige, gut vorbereitete Predigt in der Tasche hatten. Nicht nur Pastoren, nicht nur Religionslehrer, nicht nur die Mitarbeiter in unserem Café werden immer wieder von anderen herausgefordert, Stellung zu beziehen, wenn es um Gott und das Kreuz geht, in den unterschiedlichsten Situationen. Nicht nur als Helfer auf der Autobahn oder der Landstraße, nicht nur als Besucher im Seniorenheim oder im Krankenhaus und auch nicht nur in der Kantine oder im Restaurant. Auch bei uns ist es möglich, dass manchmal Antwort erwartet wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe nicht immer geschliffene Antworten parat. Auch die beiden Jünger haben es erfahren und auch wir werden es immer wieder erfahren, dass Gott die rechten Worte gibt, wenn es dran ist. Auch wenn es vielleicht stümperhaft uns vorkommt, stilistisch nicht einwandfrei ausgefeilt, wenn wir auch die entsprechende Bibelstelle nicht parat haben. Es geht nicht um eine brillante Antwort. Es geht einfach darum, dass wir uns zu Gott bekennen, wo es dran ist, mit Gebet oder mit Hilfe. Zu Gott bekennen, auch ganz praktisch, ohne Worte, einfach indem wir unsere Liebe den anderen schenken. Gott braucht keine Helden, sondern Menschen, die bereit sind, wenn er einen Auftrag für sie hat, in welcher Form auch immer. Und dazu braucht keiner von uns heiliger zu sein, nicht gerechter und nicht klüger, und schon gar kein Eisheiliger, wie es du eben gerade vorgelesen hast. Wir dürfen unvollkommene Menschen sein, mit unseren ganz persönlichen Fragen und Widersprüchen, auch mit Zweifeln und Ängsten. Ich habe in meinem Leben erfahren, dass das Eingeständnis meiner eigenen Schwächen und meiner Begrenzungen bei Christen wie bei Nichtchristen viel mehr Türen öffnet als irgendwelche Heldentaten, die ich zumindest eh nicht vorweisen kann. Und manchmal dürfen wir es erfahren, auch hier in der Gemeinde. Wir haben es schon mehr als einmal erfahren, dass Gott Gebet erhört. Wunder geschehen, gleich in welcher Art. Dass zum Beispiel ein Mensch gesund wird. Dass ein Mensch mit seiner Arbeit in irgendeiner Weise wieder besser klarkommt. Dass vielleicht ein Missverständnis mit einem anderen Menschen in irgendeiner Weise befriedet wieder wird. Oder dass Beziehungen heil werden. Gott braucht keine Helden. Gott will, dass Menschen seine Liebe ausstrahlen. In Wort und in Tat. Zu seiner Ehre und zum Segen für andere. Noch einmal, Gott braucht keine Helden, keine fehlerfreien Menschen. Gott will Menschen, die seine Liebe nach außen ausstrahlen, zu seiner Ehre und zum Segen für andere.